Also ganz ehrlich, ohne das jetzt klein zu reden, es kann ein Bürgergeldempfänger treffen, es kann eine Hausfrau treffen, es kann einen Topmanager treffen, es kann Prominenten treffen, wo man auch oft da mal hört, dass es die Leute trifft, weil das so durch die Presse geht. Also da ist keiner vor gefeilt. Also ich bin ganz ehrlich, vor 2014, ich habe öfter von Depressionen gehört, aber habe auch schon so gedacht, weiß ich nicht, ob mir das jetzt passiert. Ist mir passiert. Dann war ich in der Klinik 2014 und habe Leute kennengelernt, die eine Angststörung hatten, die Panikattacken hatten, habe gesehen, wie sich das geäußert hat, dass die da völlig verzweifelt waren, am Schreien waren, am Heulen waren. Habe ich gesagt, das wird mir nie passieren. So, 2020 hatte ich Panik, Angststörung auf einmal. Also, es kann jeden treffen zu irgendwelchen gewissen Zeitpunkt, einer schweren Lebenskrise oder vielleicht auch irgendwas, was noch nicht richtig verarbeitet wurde, wie bei mir. Kann das in irgendeiner Weise ausbrechen und leider ist keiner gewappnet vor.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Christoph Jenner zu Gast, der ehemals von psychischen Erkrankungen betroffen war und der es geschafft hat, diese erfolgreich zu überwinden. Inzwischen teilt Christoph als Coach und Referent seine Erfahrungen für Fachkräfte, Interessierte, Betroffene und Angehörige. In seiner sehr persönlichen Geschichte wird er unter anderem auch auf das Thema Suizidgedanken eingehen. Deshalb an dieser Stelle die dringende Bitte: Solltet ihr euch mit solchen Gedanken tragen, dann hört diesen Podcast bitte nicht alleine oder nur, wenn ihr euch stabil genug dafür fühlt. Hilfreiche Kontakte und Telefonnummern findet ihr in unseren Shownotes. Hier in unserem Podcast bei Lebenswert klären wir immer wieder über die Bedeutung der gesundheitlichen Vorsorge auf. Und die gesundheitliche Vorsorge beinhaltet natürlich sowohl die mentale als auch die psychische Gesundheit, denn beides hängt eng miteinander zusammen, wie wir heute auch wieder hören werden. Und wenn die Psyche einmal erkrankt ist, droht eine längerfristige Phase der Berufsunfähigkeit, in der ich nicht arbeitsfähig bin. Und wie wir wissen und auch immer wieder darauf hinweisen, sind psychische Erkrankungen die Hauptursache für Berufsunfähigkeitsausfälle. Wir haben heute die besondere Gelegenheit, mit einem Gast zu sprechen, der ehemals von psychischen Erkrankungen betroffen war. Und wir müssen es diesmal wirklich in der Mehrzahl nennen. Wir werden es gleich hören, lieber Christoph Jenner. Und ich begrüße dich ganz herzlich und bedanke mich bei dir schon mal vorab, dass du bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen und hier über deine Erfahrungen zu berichten. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke, Shilou. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass du nicht nur betroffen warst von zwei verschiedenen psychischen Erkrankungen im Laufe der Jahre, sondern dass du es geschafft hast, erfolgreich dich wieder zurück ins Leben zu kämpfen und heute erfolgreich als Personalcontroller in einem großen Konzern tätig bist. Insofern verdient das natürlich höchsten Respekt und du wirst da gleich auch drüber sprechen, wie du das geschafft hast, wie du dich wieder stabilisiert hast, was du getan hast. Und du bist sogar auch sehr, sehr engagiert als Coach, als Begleiter, als Berater für Angehörige oder Betroffene, die selber in einer ähnlichen Situation sind und die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Insofern bist du da sehr, sehr aktiv nebenbei, nebenberuflich sozusagen.
Genau, ist richtig.
Und bevor wir darauf eingehen, würde ich natürlich gerne erstmal ganz an den Anfang zurück. Wenn du dich an deine allererste psychische Erkrankung erinnerst, wie ist es eigentlich damals dazu gekommen und wie hast du dich gefühlt?
Ja, das ist schon, meine erste Erkrankung ist schon ein bisschen länger her. Das war tatsächlich im Jahr 2014 ist das ausgebrochen und ich hatte eine schwere Depression diagnostiziert bekommen. Es fing an, dass sich meine Freundin damals von mir getrennt hat und ich nicht so recht damit klarkam. Das lag vor allem daran, dass ich so zu 100% emotional von meiner Freundin eigentlich abhängig war. Und ich sage immer, es gibt nichts Schlimmeres, als emotional oder finanziell von irgendwelchen Personen abhängig zu sein. Und habe eigentlich so für meine Freundin nur gelebt. Also weniger andere Sachen im Vordergrund gehabt.
Wie alt bist du da gewesen, wenn ich fragen darf?
Da war ich 28. Mhm. Und das war auf jeden Fall ein großes Problem, was ich mitgenommen hatte. Und es ist dann so gekommen, okay, meine Freundin ist nicht mehr da. Ich muss jetzt irgendwas anders finden. Ich bin von 100% auf 0%. Der Boden wurde mir weggezogen. Also muss ich jetzt was anderes machen und habe mich in die Arbeit gestürzt. Habe einen Werkstudentenjob gehabt, habe da ganz viel gemacht, habe nebenbei mein Masterstudium gemacht, habe da probiert, Scheine vorzuziehen, ganz viel. Und weil es dann einfach auch zu viel wurde und ich mich sowieso nicht gut konzentrieren konnte, weil meine Freundin mich verlassen hatte, haben die Leistungen nicht so gestimmt. In meiner Werkstudententätigkeit hatte ich vorher eigentlich immer einen sehr, sehr guten Ruf, wenig Fehler gemacht, mir wurde viel zugetraut. Dann haben sie, mein Chef, mich auch angesprochen, was ist in der Zeit mit dir los? Du machst so viele Fehler, du hast einen großen Hauptfehler gemacht und da wurde mir auch so eine Hauptaufgabe entzogen tatsächlich, was nochmal so ein Schlag ins Gesicht war. Und sozusagen, das klappt jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich mich wirklich, wo das nicht mehr funktioniert hat, auch mit den Arbeiten, habe ich mich immer weiter zurückgezogen. Bin nur noch zu Hause geblieben, habe traurige Videos angeguckt, ganz selten das Haus verlassen, zur Not einkaufen gegangen, habe tatsächlich weniger gegessen, konnte sehr schlecht schlafen, wenn überhaupt, Ein- und Durchschlafschwierigkeiten und habe mir alles, was traurig war oder ist, angeguckt, traurige Filme, traurige Musik gehört und habe mich da immer weiter eingeigelt und das ist so der, wie das bei mir gekommen ist. Also der Auslöser war meine Freundin. Ursache wurde in der Therapie später festgestellt, war eine ganz andere. Das ist so ein bisschen Kindheitserlebnisse, die ich nicht so recht verarbeiten konnte, dramatische.
Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast dich zuerst mit der Arbeit versucht abzulenken und dich da richtig reingestürzt. Und später hast du dich dieser Trauer total hingegeben und hast auch nur noch traurige Musik gehört und so weiter. Genau. Bist da richtig drin aufgegangen sozusagen.
Ja.
Hast du am Anfang im Job oder in deiner Werkstudententätigkeit reagiert auf die Fehler, die dir passiert sind, damit, dass du dich noch mehr angestrengt hast? Hast du dir immer mehr abverlangt am Anfang und hast gedacht, es kann nicht sein, ich muss hier funktionieren, ich habe immer funktioniert? Oder hast du das gleich akzeptieren können?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich muss funktionieren, muss jetzt noch mehr funktionieren. Weil mir wurde was entzogen und ich will jetzt in der anderen Sache, die als zweites da ist, das ist der Job im Werkstudenten gewesen und auch im Studium, da will ich noch mehr funktionieren, noch besser werden. Da will ich vielleicht auch so noch mehr Wertschätzung bekommen, ne? Weil meine Freundin einfach nicht mehr da ist. Ich will zum Studium glänzen, am besten nur Einsen schreiben und das ging so in die Richtung. Und das ging natürlich dann, weil ich mich ja nur noch darauf konzentriert habe, aber mich nicht konzentrieren konnte aufgrund dieser Situation, eigentlich total in die Hose.
Und kannst du dich noch daran erinnern, wie lange diese Phase war, in der du am Anfang dich in die Arbeit gestürzt hast und in der du dich immer mehr angestrengt hast und mehr von dir abverlangt hast, bis dahin, dass du quasi kapituliert hast und dich zurückgezogen hast?
Ja, so circa 2 Monate. Bis ich dann wirklich kapituliert habe und das dann immer kam, dann wurde ich auch von Freunden und Familie angesprochen. Ne, du meldest dich gar nicht mehr, was ist denn los? Ja, wir wissen ja mit deiner Freundin, aber du redest, also ich habe auch wenig darüber geredet, ja. Das war natürlich auch ein Problem. Später habe ich nur noch darüber geredet, also in dieser Trauerphase dann, also am Anfang aber überhaupt nicht, das ist diese Nicht-Wahrhaben-Wollen-Phase.
Die Trauerphase hat nach 2 Monaten richtig angefangen.
Ja, genau. Erst, wo ich dann nicht mehr gearbeitet habe und nicht mehr zum Studium richtig gegangen bin, da ging diese Phase los, wo ich dann wirklich getrauert habe, dass die Beziehung vorbei ist. Und dann wurde mir geraten, vielleicht auch mal psychologische Hilfe zu suchen, weil es ja auch wirklich, ich habe die Symptome dann beschrieben bei meiner Hausärztin, die hat mich direkt überwiesen zum Psychiater und auch zum Psychotherapeuten. Die hat das sehr ernst genommen, zum Glück in dem Fall. Und dann habe ich auch sehr schnell tatsächlich einen Termin bekommen beim Psychiater, weil die Symptome, die ich geäußert habe mit den Schlafstörungen, ich verlasse das Haus nicht mehr, ich habe schon tendenziell Suizidgedanken da geäußert, so ganz grob, dass ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und das war dann schon so ein Alarmzeichen, glaube ich, zum Glück in dem Fall. Und dann habe ich eine Psychotherapie auch begonnen, recht schnell auch einen Therapeuten dann zum Glück gefunden.
Und ist die Therapie ambulant gewesen oder stationär? Weil du beschreibst es gerade so sehr ernsthaft, den ganzen Verlauf und auch die Suizidgedanken, die du gerade geäußert hast. Hat man dann dich ambulant behandeln können oder bist du gleich in die Rehabilitation, sozusagen in die stationäre Rehabilitation gekommen?
Also meine Therapeutin, ich hatte erst eine Therapeutin ambulant, die hat aber sehr schnell signalisiert, es geht so nicht mehr. Also wir haben ja Therapie angefangen und ich hatte ja gerade gesagt, von der Ursache, von diesen Kindheitserlebnissen wurde probiert, ein bisschen zu verarbeiten und dadurch ging es mir eigentlich noch schlechter im ersten Moment. Also das soll jetzt nicht zu Leuten sagen, mach keine Therapie, ganz im Gegenteil, das ist wichtig, eine Therapie zu machen, dass man das verarbeitet, weil sonst bricht das immer wieder in irgendwelchen Situationen auf. Aber, und das kann natürlich passieren während einer Therapie, dass es jemandem auf einmal wieder schlechter geht.
Mhm.
Und das Wichtige war einfach, dass ich das gemacht habe, die Therapie, und dass sie mir dann auch klar geäußert hat, ich schaffe das nicht alleine mit dir oder mit ihnen. Wir müssen stationär machen, weil die Gedanken werden immer schlimmer. Ich habe es dann auch geäußert, ja, die Suizidgedanken gingen auch schon einen Schritt weiter. Also nicht nur, ich habe Suizidgedanken, sondern wirklich, wie kann ich das machen vielleicht sogar? Und da war ganz klar die Grenze, wo sie gesagt haben, jetzt reicht's. Und sie hat auch gemerkt, dass ich das auch ernst meine.
Ja, kann man dich nicht mehr alleine lassen.
Man kann mich nicht mehr alleine lassen. Und dann haben sie auch sehr schnell, die Psychiaterin und die Therapeutin, sehr schnell einen Therapieplatz für mich gefunden in einer Klinik. Und dann war ich da knapp 3 Monate stationär.
Was war genau die Diagnose?
Schwere Depression.
Mhm.
Also schwere depressive Episoden nennt man das in dem Fall, ja, genau.
Wie lange hat dann dieser Zustand gedauert, dieser Erkrankung? Oder bis du einigermaßen dich wieder stabilisieren konntest und wieder nach Hause gehen konntest? Wie lange war der Prozess?
Nach 3 Monaten stationär war ich wieder zu Hause. Aber auch da war noch nicht alles gegessen, ganz im Gegenteil. Die Klinik ist ein geschützter Raum, die Glaskugel, sagt man so schön, wo man geschützt ist. Und wenn man die dann verlässt, also ich war total fertig, als ich die Klinik wieder verlassen musste, weil ich musste ja wieder alleine leben, am besten wieder meine Werkstudententätigkeit aufnehmen, mein Studium wieder aufnehmen. Und da bin ich nochmal in ein tiefes Loch gefallen, hatte auch, man sagt ja, Psychosomatik ganz häufig. Ich bin an dir nach Hause gekommen, war nicht schwimmen oder sonst was oder habe nicht an mein Ohr irgendwie rumgespielt, hatte gleich eine ganz schwere Ohrenentzündung, musste nochmal ins Krankenhaus. Also wurde dann auch vermutet, ne, es ist ja, das Immunsystem wird schwach. Also
hat sich der Stress da körperlich geäußert, den du hattest, damit alleine zu sein und deinen Alltag wieder zu organisieren.
Genau, richtig. Und dann habe ich natürlich die ambulante Therapie weitergemacht und dann, ja, habe ich auch gekämpft, weil ich auch gesagt habe, hey, du willst ja auch wieder einigermaßen normales Leben führen und die Suizidgedanken waren natürlich weg zum Glück, aber trotzdem solltest du jetzt wieder rausgehen, solltest jetzt wieder Sachen unternehmen und solltest jetzt wieder zum Studium gehen und die Werkstudententätigkeit machen und das habe ich dann auch gemacht. Also der ganze Krankheitsverlauf waren 1,5 Semester, so ganz grob 8 Monate.
Du hast jetzt beschrieben, dass du natürlich in der Theorie wusstest, du solltest jetzt wieder dein Studium aufnehmen und du solltest jetzt wieder deiner Werkstudententätigkeit nachgehen und so weiter. Das sind ja aber alles Gedankenkonstrukte. Wie hast du das geschafft, dich da tatsächlich wieder nachzurichten? Also hast du andere Glaubenssätze gelernt in der Therapie?
Ja, total. Also Achtsamkeitsübungen, dass man sich wirklich auch im Hier und Jetzt auf Sachen konzentriert und nicht mit den Gedanken abschweift auf die Vergangenheit oder Zukunftsängste hat. Das sind so Punkte, die ich gelernt habe. Entspannungsübungen, leichte gelernt. Auch einen strukturierten Tagesablauf gelernt, wie ein strukturierter Tagesablauf funktioniert, den ich damals ja nicht mehr hatte. Nicht mehr einkaufen gehen, nicht mehr rauszugehen, nichts mehr zu unternehmen. Soziale Kontakte ist ein ganz, ganz wichtiger Lebenspunkt, den wieder zu aktivieren.
Ging das relativ gut? Also hatte dein Freundeskreis dann in der Phase, in der du dich zurückgezogen hast und du hast gerade beschrieben, wie lange, über Monate hat sich das jetzt alles hingezogen, wie lange es gedauert hat, hat dein Freundeskreis dann wieder mit Verständnis reagiert?
Teils, teils. Also ich habe während der Zeit viele Freunde verloren, lag auch viel an mir selber, weil ich immer gehofft habe, es ist sofort Verständnis da. Wenn ich sage, ich habe Depression, ihr müsst das auch jetzt verstehen, was mit mir abgeht. Und es war, also heute bin ich im Nachhinein überhaupt nicht mehr böse, aber damals war ich böse. Ihr versteht mich alle nicht, ihr wisst nicht, was ihr das ist, ihr kennt das nicht. Und dann habe ich viele Kontakte selber abgebrochen oder die Leute, wenn ich das so erzählt habe, so was mit mir ist, was bei mir abgeht, haben selber den Kontakt teilweise auch abgebrochen. Und sehr viele Freunde verloren. Ich habe auch ein Beispiel in der Familie, da habe ich das ja auch erzählt, ich gehe jetzt in die Klinik, es war Weihnachten und dann sagt ein Familienmitglied zu mir, ja Christoph, ich habe dir das gar nicht angesehen, dass du psychisch krank bist oder Depressionen hast.
Ja, das ist eben genau die Gefahr, es ist eine Krankheit, die man nicht sieht. Ne?
Genau,
und kein gebrochenes Bein oder so.
Richtig, die man nicht sieht und ich habe dann so gefragt, einfach so ganz frech, was hätte ich denn machen sollen, damit du das siehst?
Ja.
Und die Person dann, das weiß ich auch nicht. Ich so, du, ich auch nicht. Also, das ist ja so ein klassisches Beispiel. Ne? Man sieht es nicht. Und das ist es. Eine Person, die lacht, kann auch eine Depression haben. Ne? Eine Depression heißt nicht, ich gucke die ganze Zeit traurig und laufe durch die Gegend. Also, ne, ich glaube, das ist so, viele probieren es ja heute immer noch zu verschleiern oder zu verstecken in irgendeiner Weise. Oder ich lerne es halt immer wieder kennen. Ich gehe ja sehr offen mit meinen Erkrankungen um oder mit meinen ehemaligen Erkrankungen. Und sobald ich es erzähle, erzählen mir Leute auch davon. Aber wenn ich nichts erzähle, erzählen mir Leute das nicht.
Genau. Da du ja als Coach sozusagen auch tätig bist und Menschen begleitest auf ihrem Weg durch diese psychischen Erkrankungen, was rätst du Angehörigen oder auch Betroffenen in dieser Situation, wie sollen sie auf ihr Umfeld, also wie sollen sie quasi das Umfeld informieren darüber, wie es ihnen geht? Sollen sie viel darüber sprechen? Sollen sie sagen, wie sie sich fühlen? Oder weil du gerade beschrieben hast, man sieht es dir nicht an. Was ist dein Tipp für Betroffene?
Ich finde schon, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil wenn man das in sich reinfrisst, wird es schlimmer. Also schon darüber sprechen und auch die Angehörigen auch natürlich zuhören und natürlich auch, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, wollen wir mal zusammen einkaufen gehen, wollen wir vielleicht zusammen was kochen, so in die Richtung. Natürlich, wenn es jetzt in solchen Sachen geht wie mit Suizidgedanken oder ich sage jetzt mal selbstverletzendem Verhalten etc., dann bitte professionelle Hilfe holen und nicht selber probieren, ein Hobbypsychologe zu sein. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, was ich den Angehörigen dann in dem Fall auch rate.
Ja, es ist ein guter Tipp, glaube ich. Den haben wir auch öfter schon von Betroffenen gehört, dass sie sich wünschen, dass Angehörige in die Initiative gehen und dass sie sagen, jetzt komm doch mit raus, wir machen einen Spaziergang, genau. Aber trotzdem auch nicht beleidigt sind, wenn jemand sagt, nee, das möchte ich nicht machen, ich fühle mich jetzt nicht danach, aber immer wieder die Angebote zu schaffen.
Genau, und auch nicht die Leute zwingen. Leute nicht zwingen, irgendwas zu machen oder auch nicht so sagen, oh, mach doch mal Sport oder geh doch mal raus oder fahr doch in Urlaub oder andere können es doch auch. Boah, das sind so Sätze. Boah,
das ist nee, das lässt einen unter Druck zusätzlich.
Das lässt einen unter Druck, ist wie ein Schlag ins Gesicht für die Betroffenen. Also da ein bisschen vorsichtig sein, Fragen, Hilfe anbieten. Auch sagen, wir suchen zusammen einen Therapieplatz und wir suchen zusammen eine Selbsthilfegruppe. Naja, letztendlich muss der Betroffene selber das natürlich merken. Also man kann Leute nicht zwingen, eine Therapie zu machen. Die Betroffenen sollten selber merken. Klar, Hinweise geben, da stimmt was nicht, du warst anders. Mir ist das und das aufgefallen, ich habe das und das beobachtet und auch Gefühle zu äußern, das macht mich traurig, dich so zu sehen. Und ja, das auf jeden Fall äußern, aber dann natürlich auch für sich selber als Betroffener, als Angehöriger die Grenzen zu setzen. Nicht, dass man selber noch mit reingezogen wird, ganz wichtig. Und natürlich diese professionelle Hilfe. Es gibt genug Nummern, es gibt genug ärztliche Unterstützung. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Du hast vorher beschrieben, dass es immer wieder vorkommen kann, dass man in eine emotionale Krise gerät, wenn man einmal betroffen war von einer psychischen Erkrankung. Also es ist nicht so, man ist dann geheilt und alles ist wieder gut, sondern man ist natürlich anfällig auch weiterhin dafür. Wahrscheinlich reagiert man auch sensibler, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das hast du vorher gesagt, es kann immer mal wieder auftreten. Wie ist es zu deiner zweiten psychischen Erkrankung gekommen und wie viele Jahre oder Monate später ist das gewesen?
Also tatsächlich ist es 6 Jahre später erst gewesen, also im Jahr 2020. Und das war dann in dieser Corona-Phase, diese Corona-Krise. Da hatte ich meinen Job verloren. Bin gerade umgezogen aus Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen. Hab da ja auch in Nordrhein-Westfalen mir auch was aufgebaut. Das habe ich alles liegen lassen. Und auch dieser Umschwung und dann verliert man sofort seinen Job, war nicht so ganz einfach für mich. Und auch da hat sich eine neue Erkrankung geäußert, und zwar eine Angstsymptomatik. Also Agoraphobie mit generalisierter Angststörung in Kombination. So sind die Diagnosen in dem Fall gewesen. Und da ich das nicht kannte, wusste ich am Anfang gar nicht, was das ist, und bin erstmal von Arzt zu Arzt gerannt.
Das heißt, es waren ganz andere Symptome.
Komplett.
Mhm.
Komplett. Es war was ganz anderes, weil ich habe immer so gesagt, nee, Depression ist es definitiv nicht.
Das kanntest du ja schon. Und wie hat es sich dann geäußert?
Ich hatte eine Panikattacke zum ersten Mal im Auto. Ich war unterwegs und dann habe ich gemerkt, oh Gott, es drückt an mein Herzen. Ich habe Schweißausbrüche, mir ist schwindelig, ich werde gleich ohnmächtig. Ich kriege keine Luft mehr. Ich habe so das Gefühl, ich sterbe gleich. So, das Symptom hatte ich. Mhm. Bin ich rechts rangefahren, habe meinen Bruder angerufen. Er so, ruf sofort Krankenwagen. Keine Ahnung, ich kann dir jetzt nicht helfen. Mhm. Krankenwagen gerufen, ins Krankenhaus gefahren. Bis auf hohen Blutdruck und hohen Puls, was natürlich in einer Panikattacke völlig normal ist, haben sie nichts feststellen können. Blutbild war in Ordnung, haben mich wieder nach Hause geschickt. Und diese Situation im Auto ist immer wieder aufgetaucht. Und mein Fehler war, dass ich danach nicht mehr ins Auto gestiegen bin, weil ich immer Angst hatte, dass das wieder passieren kann. Dann fing es an, bin ich mehr Auto gefahren. Dann ging es weiter, ich habe Angst, einkaufen zu gehen. Dann ging es, ich habe Angst rauszugehen, ich kann keine U-Bahn mehr fahren, ich habe Höhenangst.
Du konntest es nicht einschätzen, wann es wieder auftritt.
Genau, ich habe immer wieder Angst gehabt, diese Panikattacken zu bekommen. Wenn ich weniger gemacht habe, habe ich sie weniger bekommen, weil ich mich ja überhaupt nicht mit konfrontiert habe mit Sachen. Aber selbst zu Hause sind sie dann auch mal aufgetreten, auch häufig nachts. Und ich hatte da auch erhebliche Ein- und Durchschlafstörungen. Der Unterschied war da, bei den Suizidgedanken, in Anführungszeichen, bei der Depression wollte ich sterben und bei der Angsterkrankung hatte ich Angst zu sterben.
Hm.
Weil ich habe gedacht, wenn du jetzt einschläfst, wachst du nicht mehr auf, weil du irgendwie in der Nacht stirbst. Und ich hatte so Angst zu sterben, dass ich immer wieder nachts aufgestanden bin, hin und her durchgelaufen bin, nicht einschlafen konnte. Ich hatte erhebliche Angst vorm Tod. Ich hatte erhebliche Angst, eine schwere Erkrankung zu bekommen und dann zu sterben. Das war so komplett drin. Und diese körperlichen Symptome, dachte ich immer, das ist, da steckt eine Erkrankung hinter, diese Panikattacken. Ich habe gedacht, da ist irgendwas mit meinem Herzen oder weil ich auch so Kopfschmerzen hatte, vielleicht sogar mit meinem Gehirn in dem Fall, oder ich weiß es nicht. Und dann bin ich halt zu sämtlichen Ärzten gegangen, habe wirklich einen hohen vierstelligen Bereich auch für private Untersuchungen ausgegeben und keiner konnte irgendwie weiterhelfen, was feststellen, von Neurologe bis Kardiologe bis alles Mögliche.
Und niemand in dem Umfeld ist auf die Idee gekommen, dass du möglicherweise psychisch erkrankt bist wieder oder dass es eine Angststörung sein könnte.
Genau, richtig. Also erstmal alles abchecken. Und dann habe ich den Diagnosen der Ärzte nie geglaubt und mir eine Zweit- und eine Drittmeinung abgeholt.
Aber hat dich das erstmal beruhigt, dass du körperlich keine Ursachen hattest?
Ganz
oder
im Gegenteil. Es hat mich noch mehr fertig gemacht, dass sie nichts finden. Ich hab ja selber daran geglaubt, dass ich so eine seltene Krankheit habe, dass die überhaupt noch nicht erforscht ist. So tief war mein Gedanke schon.
Also du hast auch überhaupt gar nicht an psychische Ursachen gedacht?
Nee, habe ich nicht. weil ich wusste, dass es keine Depression ist. Weil ich ja diese innere Unruhe hatte und nicht dieses Depression, ich kapituliere komplett und mach gar nichts mehr so. Und ein Kardiologe hat mal gesagt, lassen Sie sich mal, gehen Sie mal zum Therapeuten. Ich vermute, ich habe eine Verdachtsdiagnose, die will ich jetzt aber nicht äußern. Also es war auch Agoraphobie und generalisierte Angststörung. In dem Fall lassen Sie das mal bitte checken. Und die haben dann auch recht schnell festgestellt, dass es genau das ist. Ich habe dann durch meine Krankenversicherung zum Glück die Hilfe bekommen, auch einen schnellen Therapieplatz zu bekommen. Und auch da war wieder der Fall, ambulant wird schwierig, Klinik. Und das hat dann wirklich lange gedauert. 4 Monate Klinik in Süddeutschland, 6 Monate Tagesklinik, dann nochmal 1,5 Monate gesundheitliche Reha und ich sage jetzt mal nochmal 1,5 Monate berufliche Reha. Zwischendurch immer wieder mal zu Hause und ambulant Therapie weiter. Also der ganze Krankheitsverlauf hat sich über 2 Jahre hingezogen.
Ja, das ist eine lange Zeit.
Ja.
Das war dann 2020, oder?
Ja.
Hast du in der Zeit finanzielle Einbußen gehabt? Und wenn ja, wie hast du dich über Wasser gehalten?
Ja, erhebliche finanzielle Einbußen. Ich habe ja, da ich meinen Job verloren habe, kein Krankengeld bekommen, sondern Arbeitslosengeld. Und wenn man dann noch 60% bekommt von seinem vorherigen, was man da bekommen hat, trotzdem die Kosten hat, die Wohnung finanziert, musste finanziert werden, etc. Mhm. Auto und so, die ganzen Lebenserhaltungskosten, also davon konnte ich alleine nicht leben. Ich habe zum Glück ein bisschen was gespart, also man musste jeden Monat ein paar Hunderte von meinen Ersparten dran glauben. Und ich sage ganz ehrlich, nach den knapp 2,5 Jahren sah es eng aus in meiner Kasse. Also das war wirklich schon die Grenze, wo ich sage so, oh, wenn du jetzt noch länger krank bist, dann weiß ich jetzt nicht, wie du das finanziell machst.
Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen war es ja auch nicht das allererste Mal, sondern du hast ja beschrieben, dass du 6 Jahre vorher auch schon mal eine länger Monate andauernde Depressionsphase hattest und dort ja auch nicht arbeitsfähig warst.
Genau.
Viele Menschen, glaube ich, scheuen den Gedanken für sich selber, dass sie vermuten, dass bei ihnen selbst sowas auftreten könnte. Also viele sagen so, ich bin da total von gefeit, mir passiert das schon nicht oder ich habe einen Bürojob oder so weiter. Ich bin sicher davor, also diese Thematik betrifft mich nicht. Was sagst du solchen Menschen?
Ja, ich lache jetzt gerade, weil keiner davor gefeilt ist. Also ganz ehrlich, ohne das jetzt klein zu reden, es kann ein Bürgergeldempfänger treffen, es kann eine Hausfrau treffen, es kann einen Topmanager treffen, es kann Prominenten treffen, wo man auch oft da mal hört, dass es die Leute trifft, weil das so durch die Presse geht. Also da ist keiner vorgefeilt. Also ich bin ganz ehrlich, vor 2014, ich habe öfter von Depressionen gehört, aber habe auch schon so gedacht, weiß ich nicht, ob mir das jetzt passiert. Mhm. Ist mir passiert. Dann war ich in der Klinik 2014 und habe Leute kennengelernt, die eine Angststörung hatten, die Panikattacken hatten, habe gesehen, wie sich das geäußert hat, dass die da völlig verzweifelt waren, am Schreien waren, am Heulen waren. Da habe ich gesagt, das wird mir nie passieren. Mhm. So, 2020 hatte ich Panik-Angststörung auf einmal. Also es kann jeden treffen zu irgendwelchen gewissen Zeitpunkt, einer schweren Lebenskrise oder vielleicht auch irgendwas, was noch nicht richtig verarbeitet wurde, wie bei mir. Kann das in irgendeiner Weise ausbrechen. Und leider ist keiner gewappnet vor, auch ich, der die ganzen Symptome auch von Ängsten und Depressionen rauf und runter kennt und auch jetzt psychisch-logische Seminare ohne Ende besucht hat, von Heilpraktiker, Psychotherapie über psychologischer Berater, über Live-Coaching, Trauerbegleitung. Ich habe ja so viel schon gemacht an Seminaren. Auch ich bin davor nicht gefeilt und habe heute noch, es ist zum Glück sehr, sehr selten, aber auch wieder so Symptome, die auftreten, wo ich denke, es könnte, wenn ich da jetzt nicht drauf achte, wieder in eine Krankheit rutschen. Also als Beispiel bei einer Depression hatte ich auch wieder mal so eine Phase, wo ich morgens so gedacht habe, puh, warum stehst du jetzt überhaupt auf? Mhm. Warum stehst du jetzt überhaupt auf und tust dir den ganzen Blödsinn überhaupt an? Und dann denke ich auch so darüber nach, oh, meine Nichte hat auch noch in 2 Wochen Geburtstag, da muss ich ein Geschenk organisieren, dann muss ich da hinfahren und in der Zwischenzeit in den nächsten 2 Wochen musst du das und das noch erledigen und arbeiten und so weiter. Warum machst du das denn überhaupt? Also diese Gedanken waren dann wieder und in dem Moment denke ich dann auch wieder so, stopp. Also wenn du jetzt nicht aufstehst oder wenn du jetzt nicht, du liebst deine Nichte, wenn du jetzt nicht zu deiner Nichte fährst, dir einen Arsch tritzen, Geburtstagsgeschenk zu kaufen, das ist so, war für mich so ein Beispiel dieses Zeichen. Ne? Also es waren so die Tage, klar bin ich arbeiten gegangen, ganz normal, aber auch so nach der Arbeit habe ich so gar nichts mehr gemacht, weil ich irgendwie diese Lustlosigkeit hatte. Mhm. Und das war auch übrigens im Winter letzten Jahres war das. Es war und dann kam so wieder diese Phase, wo ich so dachte, wenn du das jetzt nicht machst, dann rutschst du rein in wieder in die Depression, wenn du da jetzt nicht hingehst zum Geburtstag. Ich bin zum Glück hingegangen, habe das Geschenk gekauft, es fiel mir wirklich sehr schwer. Aber für mich war das so dieses Zeichen, dass die Ampel leuchtet auf gelb. Wenn du das nicht machst, dann geht die Ampel auf rot. Ich habe es dann gemacht und lustigerweise war dann wieder alles weg.
Ich finde das ganz interessant, was du erzählst. Denn
darf ich das zweite Beispiel nennen?
Also ja, natürlich.
Das Beispiel, Entschuldigung. Das zweite Beispiel ist bei Ängsten. Also ich habe immer noch Panikattacken, sehr selten. Der Vorteil ist, dass ich weiß, ich kann davon nicht sterben. Es kann mir gar nichts passieren. Ich weiß, die kommen, die gehen. Ich habe die teilweise, also selten, sehr, sehr selten. Vielleicht auch jetzt, ich glaube auch Anfang des Jahres hatte ich mal eine im Büro. Und dann habe ich gesagt, okay, geh raus, bin auch kurz spazieren gegangen, mach deine Entspannungs- und Atemübungen, die du gelernt hast und bin dann auch wieder runtergekommen. Auch da ist mir aufgefallen, wenn ich mich jetzt da im Büro verkrümmt hätte und mich da weiter reingesteigert hätte oder gar nach Hause gefahren wäre, dann hätte ich ja wieder der Angst gesagt, du Angst, du hast gewonnen gegen mich. Ich arbeite jetzt nicht weiter, mir geht schlecht, ich gewinne nicht gegen dich, ich mache nichts dagegen. So, und ich habe aber was dagegen gemacht. So, und das sind so diese Phasen, die ich dann immer wieder habe, wo die Ampel auf gelb oder vielleicht schon auf hellorange leuchtet und ich diese Mechanismen auf jeden Fall kenne. Und gerade das ist es so, wenn man diese Ampel da nichts gegen tut, dann wird es schwierig und sobald man in diesen roten Bereich ist oder hellroten Bereich schon, ist es ganz, ganz schwierig. Und ich war ja zweimal im dunkelroten Bereich und deswegen war ich auch zweimal in der Klinik.
Aber das klingt jetzt so für mich, als wärst du sehr, also du hast natürlich dieses ganze theoretische Wissen mittlerweile über diese Krankheiten. Du hast auch die Erfahrung, deine eigenen Erfahrungen damit gemacht und deine Leidensgeschichte sozusagen durchgestanden. Es klingt jetzt so für mich, dass du in den Situationen, in denen es wieder schwieriger wird oder droht, schwieriger zu werden, dich dann auch zusammenreißen kannst. Also du kannst aufgrund der Erfahrung und aufgrund des Wissens, das du hast, kannst du vorbeugen und kannst entsprechend dich auch zwingen, bestimmte Schritte zu gehen, die andere vielleicht dann nicht gehen, weil sie entweder das Wissen nicht haben oder die Erfahrung darüber nicht haben oder dann eben auch, wie du es am Anfang geschildert hast, sich diesem Gefühl der Traurigkeit oder der Antriebslosigkeit hingeben und eben nicht aktiv werden können. Was ist dein Tipp für diese Menschen?
Also es ist wichtig, dass man einfach nicht kapituliert und sich der Krankheit hingibt, weil das Leben ist dann wirklich nicht mehr so schön, wie es ist. Das Leben ist einfach auch schön. Und es lohnt sich einfach zu kämpfen und diese Sachen zu machen, dass man da rauskommt. Und das rate ich einfach jedem.
Das finde ich einen ganz schönen Satz, den du gesagt hast. Und ich finde es, also das Leben ist einfach schön und dass du, obwohl du zweimal durch so ein Tief gegangen bist, wie du es jetzt beschrieben hast, auch das weißt, dass es so ist und die Erkenntnis hast und dass du weißt, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Das finde ich ganz, ganz schön.
Danke.
Was meinst du in deinem Alltag, wenn du so auf deinen Alltag schaust, nicht nur in der Begleitung Betroffener oder Angehöriger, die eben auch mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, sondern vielleicht im beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld. Was meinst du, erfährst du dort das Thema psychische Belastung, emotionaler Stress und klingeln bei dir dann die Alarmglocken oder hast du diese Berührungspunkte ansonsten gar nicht außerhalb der Coachings, die du machst?
Ich habe die Berührungspunkte ganz häufig und ich erfahre auch von ganz vielen Leuten, wenn ich den ersten Schritt mache und sage, ich habe übrigens mal eine Angsterkrankung gehabt, ich habe Depressionen gehabt, ach übrigens ich auch. Mhm. Aber die Leute sagen es nicht von sich aus zuerst. So, und das finde ich schade, weil die Leute denken, also sie haben Angst, es ist eine Schwäche zu zeigen, wenn ich psychisch erkrankt war oder bin. Ganz im Gegenteil, es ist eine Stärke, das zu zeigen, wenn man das äußert, finde ich. Mhm. So, weil ich gebe es zu, dass ich das habe. Ich finde das eher stark. Mhm. Das sage ich den Leuten im Coaching oder in den Seminaren. Und egal ob auf der Arbeitswelt oder im Familienumkreis oder im Freundeskreis, und ich glaube, da stimmst du mir zu, du kennst sicherlich auch jeweils in diesen Bereichen mindestens einen, wenn nicht gar noch mehr, die das haben oder wo du es vielleicht sogar vermutest anhand von Symptomen. Und es tritt immer, immer mehr auf, und da müsste auch noch eine Menge getan werden. Ich habe das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Auch in den letzten Jahren hat sich was entwickelt. Mhm. In den letzten Jahrzehnten sowieso. Wir brauchen ja gar nicht zwei Generationen zurückdenken, wie es da war.
Ja.
Aber wir haben noch ganz, ganz viel Luft nach oben in ganz vielen Bereichen.
Ja, das ist sicher richtig. Ich glaube, es ist als Gesellschaft schon viel besser geworden, der Umgang mit diesem Thema. Wir sind aufgeklärter und wir wissen auch, dass es keine Schwäche oder kein Versagen ist, sondern es ist eben eine Erkrankung, die man ernst nehmen muss und die ihre Ursachen in verschiedenster Hinsicht irgendwie hat. Aber es ist eben, wie du sagst, glaube ich, auch vielfach noch schwierig, transparent damit umzugehen, ohne verurteilt zu werden oder ohne beurteilt zu werden. Sagen wir es mal lieber so.
Ja, ich kann...
Vielleicht auch Menschen, die unwissend sind.
Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Es gibt Leute, die sagen zu mir, sie haben Angst, zu meinem Vortrag zu gehen. Nicht, dass einer von der Arbeit auch bei diesem Vortrag ist und mich dann sieht. Und warum interessiere ich mich dann zu diesem Vortrag? Ich sagte immer, du kannst ja auch einfach nur interessierter sein. Das ist ja nicht, weil du, nee, das möchte ich nicht. Also so eine Sachen, solche Rückmeldungen bekomme ich dann teilweise. Und das finde ich also echt schlimm, diesen Gedanken. Und da auch nochmal bitte an die Arbeitgeber. Ich führe jetzt auch Seminare zum Glück für die Mitarbeiter zum Thema Burnout und Stress und auch im nächsten Jahr für die Mitarbeiter in der Psychiatrie. Da kann noch ein bisschen was gemacht haben. Warum keine Entspannungskurse anbieten? Warum keine Achtsamkeitskurse anbieten? Warum nicht Prävention, wo wir diese Symptome, wo wir gerade beschrieben haben, was machen Leute dagegen, die das nicht wissen, dass ihr vielleicht mal aufgeklärt ist, was ist überhaupt eine Depression, was für Symptome sind da, was für Gedanken, was für Gefühle habe ich, was ist ein Burnout, was gibt es für Stresssymptome? Die meisten Leute sind auch überhaupt nicht darüber aufgeklärt. Ja. Und da können die Arbeitgeber noch so viel machen. Die können Seminare anbieten. Resilienz ist ein Thema. Ne? Das gibt es schon häufiger, sehe ich gerade in Firmen. Aber trotzdem auch diese Themen, Depressionen, Ängste, Burnout. Wir sehen diese betroffenen Zahlen. Ne? Nochmal 52% von 2013 bis 2023 sind die psychischen Erkrankungen gestiegen. Mhm. Und deswegen haben wir gerade so hohe Krankheitsausfälle. Ja klar, kosten solche Kurse Geld, aber was kostet mehr Geld? Dass die Prozentwerte noch weiter hochgehen?
Oder Monate oder jahrelange Ausfall von...
Genau, und noch weiter die Leute noch mehr krank werden und noch länger ausfallen, wichtige Leute, wo man dann Ersatzbedarf hat. Oder ein bisschen Geld in diese oder Investitionen in diese Kurse zu stecken, dass es diese Häufigkeit einfach nicht mehr hat. Da vielleicht nochmal als Arbeitgeber so ein bisschen drüber nachdenken.
Jetzt ist natürlich dieses ganze Thema Umgang mit psychischen Erkrankungen wirklich dein Thema geworden. Und ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es dir ja schon im Vorgespräch gesagt, ganz beeindruckend. Es ringt mir wirklich viel Respekt ab, dass du das zweimal geschafft hast, dich wieder zurück ins Leben zu kämpfen und aktiv auch wieder am Leben teilzunehmen, an der Gesellschaft, am Berufsleben teilzunehmen und da erfolgreich Fuß zu fassen. Wenn du jetzt in deinen Coachings und in deinen Beratungsgesprächen und Seminaren immer wieder dich um dieses Thema drehst, glaubst du, das ist eine Hilfe für dich persönlich, um noch aufgeklärter zu sein und um das Thema noch mehr in die Gesellschaft zu tragen. Und ich meine, an der Stelle, wo du es tust, hilft es ja tatsächlich auch, den Betroffenen mit ihren Themen umzugehen. Aber ist es für dich selber auch eine Hilfe? Was bewirkt es für dich?
Ganz viel. Also ich liebe das, was ich mache. Also es gibt ja in der Maslow-Pyramide die verschiedenen Phasen. Die höchste Phase ist die Selbstverwirklichung und das ist meine Selbstverwirklichung. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden und mir gibt das so viel, den Leuten da Tipps zu geben, zu helfen. Ich bin total stolz. Ich weiß noch, vor ein paar Tagen hat mir ein Psychologe geschrieben, ich war bei Ihnen beim Vortrag, der war so toll, danke Herr Jena. Die Leute kommen nach dem Vortrag zu mir, bedanken sich für den Vortrag. Ja, also es ist so teilweise echt rührend, was ich da für Mails bekomme oder was für eine Bestätigung und Wertschätzung ich bekomme. Gibt dann wieder 5%, die blöde Kommentare machen, die gibt es aber immer. Aber ich sag mal zu
95. Die müssen uns ja nicht interessieren.
Genau. Die 95% der Leute sagen, toll, klasse, was du da machst. Ich mache auch ganz viel ehrenamtlich. Ich gehe zu ganz vielen Veranstaltungen ehrenamtlich. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit geworden, das zu machen und den Leuten da zu helfen. Und ich weiß selber, wie schwer es ist, da rauszukommen. Also ich habe gekämpft wie ein Löwe. Also wirklich, das muss ich sagen, um überhaupt da wieder rauszubekommen, weil es war ja wirklich zweimal so tief. Ja, auf Area haben sie gesagt, ob das mit Arbeiten jemals wieder klappt. Und dann das als Mitte 30-Jähriger zu hören, das ist schon hart. Mhm. Aber ja, klappt ja. Und war aber auch ein harter Weg dahin. Und es ist, für mich ist es fast so ein bisschen Eigentherapie. Wenn ich diese Vorträge halte und ich erzähle von meiner betroffenen Sicht, erzähle, was man machen kann, das ist immer so ein bisschen Eigentherapie. Also das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens.
Hm. Also wie gesagt, höchste Anerkennung für deinen Weg und für deine Geschichte und vor allen Dingen auch dafür, dass es dir diese Herzensangelegenheit ist, wie du gerade beschrieben hast, anderen Menschen auch zu helfen in ihrer Situation. Das finde ich wunderbar, lieber Christoph. Und ich kann das gar nicht genug in Worte fassen. Das ist wirklich eine ganz tolle Initiative, die du zeigst. Und ich habe da große Bewunderung für. Vielen Dank, dass du heute bei uns hier im Gespräch warst oder bei mir zu Gast warst. Ich danke dir für deine Offenheit und dafür, dass du deine Erfahrungen hier mit uns so transparent geteilt hast. Vielen Dank, Christoph.
Ja, danke auch nochmal. Ich wollte nochmal sagen, das Leben ist schön und es lohnt sich einfach für dieses tolle, wunderbare und schöne Leben zu kämpfen und seid stolz, dass ihr auf der Welt seid.
Das sind die schönsten Abschlussworte.